Einen schönen guten Morgen. Das war ein kleiner Vorgeschmack, so groß ist die Gemeinde, ne? Ja, die Gemeinde Jesu ist sehr groß. Die ist ein paar Millionen groß. Ihr habt ja hoffentlich den Text, den ich heute vorlesen möchte, schon einmal zu Hause gelesen. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 1 von Vers 9. Als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihm auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gegen den Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch gegen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gegen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie heimkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen, Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Ein sehr interessanter Text. Als ich diesen Text mehrfach las, habe ich festgestellt, für mich, der Text hat für mich nur zwei Fragen. Die erste Frage war für mich, was geschah, als Jesus gegen den Himmel fuhr? Dass die Jünger da standen und zusehten, wie die Wolke da kommt und ihm einfach so wegnimmt, das ist schon faszinierende Schau. Aber was geschah und warum musste Jesus nach Hause gehen? Das waren so die ersten zwei Fragen. Die dritte Frage habe ich mir gestellt. Wie haben denn die Jünger verstanden, als diese zwei in weiß gekleidete Männer da standen und haben gesagt, der Herr Jesus wird wiederkommen? Wie haben sie es aufgenommen? Und auf diese Frage hin habe ich die gesamte Apostelgeschichte in 3 Tagen durchgelesen und ich war erstaunt, was ich da gefunden habe. Also den ersten Text ist ganz klar. Also die Frage ist nicht die Faszination, dass Jesus gegen den Himmel fährt, sondern was ändert sich, dass Jesus tatsächlich nach Hause fahren musste. Ihr habt nicht verhört. Jesus ist nach Hause gefahren. Jesus kam aus dem Himmel und ist wieder zu seinem Vater zurückgefahren. Was absolut klar ist, Jesus ist ja nur auf diese Erde gekommen mit einem Ziel, dass er die Menschen mit Gott versöhnt. Dafür musste Jesus Kind werden. Dafür musste Jesus wie ein Mensch in diese Welt hineingeboren werden. Das Zweite war auch klar, Jesus musste am Kreuz sterben. Das war sein zweites Ziel. Also die Versöhnung mit dem Vater beinhaltete den Tod. Aber der Tod wurde versiegelt, womit? Mit Jesu Auferstehung. War das alles? Nein. Wir haben ja gesagt, Apostelgeschichte beinhaltet das Thema, welches, ihr habt euch, glaube ich, ihr wisst das, was wir gesagt haben, was für Überschrift wir über die Apostelgeschichte geschrieben haben. Wie? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, ja, das haben wir auch gesagt. Aber das Thema lautet, was Jesus angefangen hat, sollten die Jünger Jesu fortsetzen. Und damit die Jünger dieses fortsetzen, was Jesus angefangen hat, haben wir voriges Mal gehört, brauchten sie Kraft des Heiligen Geistes. Aber damit der Heilige Geist kommen kann, was musste geschehen? Jesus musste nach Hause gehen. Jesus musste tatsächlich diese Erde verlassen, damit der Heilige Geist mit seiner Kraft kommen kann und seine Kinder, das galt Gottes Kinder, sollten mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das haben wir voriges Mal gelesen. Also, Jesus, dass er nach Hause geht, hat ein bestimmtes Ziel gehabt, damit überhaupt wir die Kraft haben, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt. Ohne dass Jesus nach Hause geht, würde es niemals funktionieren. Also, Himmelfahrt ist ein Abschluss Jesu auf dieser Erde. Er schließt mit der Himmelfahrt seine Arbeit komplett ab und geht zurück zu seinem Vater. Ich las den Text und ich war erstaunt. Dieser Text ist sehr nüchtern, emotionslos, einfach geschrieben. Dieser Text steht in einer Gegenwartsform, also in Präsenz. Es ist also ein Tatsachenbericht, den man immer benutzt, indem man die Gegenwartsform nutzt. Mein erster Punkt, über den ich auch nachdenken möchte, ist: Jesu kehrt heim. Heimkehr. Da stellt sich für mich die Frage, was geschieht, als Jesus nach Hause fährt? Wie kann man sich das also vorstellen, dass Jesus zu seinem Vater zurückkehrt? Lukas berichtet sehr einfach, Jesus sammelte seine Jünger, spricht mit ihm nur noch ein paar Worte und dann kommt die Wolke und nimmt ihn einfach weg. Die Frage bleibt, was geschieht danach, als Jesus aus dem Sichtfeld der Jünger verschwindet? Es ist ganz klar, das ist jetzt mehr oder weniger natürlich meine Vorstellung, natürlich aus den allen Texten entnommen, die ich dazu gelesen habe. Also, die Bibel sagt, nicht so deutlich, aber doch an, man kann ahnend herausstellen, dass als Jesus in den Himmel hineingekommen ist, da stelle ich mir vor, da ist eine Riesenschar von Engeln, die ihn begrüßen. So ähnlich wie der Traum bei Jakob, der träumt und die Leiter Gottes ist von Himmel bis zur Erde. Aber da steht die große Schar der Engel und begrüßen ihn mit diesem Siegeslied. Und ich habe mir vorgestellt, das seht und das hört sich sehr schön an. Ja, einige Bibeltexte, die ich jetzt nicht genannt habe, tatsächlich geben diesen Anweisung, dass das Bild, ja, so stimmt. Jesus kommt nach Hause und wird begrüßt. In Hebräer Kapitel 9, Vers 12 lesen wir folgenden Satz. Er hat Er ist auch nicht durch das Blut der Böcke oder der Kälber, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat die ewige Erlösung erworben. Also dieser Text hat für mich auch das ähnliche Bild. Jesus kommt zu seinem Vater und hat so ein Gefäß in der Hand. Und in diesem Gefäß ist das Blut. Und er sagt, Vater, ich habe deinen Auftrag erledigt und ich habe deinen Auftrag gemacht und hier ist der Beweis. Der Beweis dafür. Und ab diesem Moment werden alle, die an ihn glauben, zu ihm einfach frei rufen können. Und ab diesem Moment, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und dieses Bild war für mich klar, dass der Vater antwortete und begrüßte seinen Sohn und sagte, Sohn, du warst absolut gehorsam und hast meinen Plan vollkommen vollbracht. Ab diesem Moment sitzt Jesus zu Rechten Gottes. Also, wenn wir dieses Bild so vor uns haben, so sollten wir merken, dass wir ab diesem Moment Gott anrufen dürfen und sollen im Namen des Sohnes. Aber der Vater hat noch einen anderen Satz gesprochen. Und der steht nämlich in Philipperbrief Kapitel 2, Vers 9. Ich zitiere. Darum hat ihm auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dies bedeutet, jedes Mal, wenn wir Jesu Namen in den Mund nehmen, so jubelt die gesamte Welt und freut sich, weil Jesu Name über alle Namen steht. Ja, wenn wir Jesu Namen anrufen, so zittert auch die gesamte böse Welt und alle Dämonenwelt. Warum? Weil er der einzige Sieger ist über diese Welt und die anderen. Also alle, die versuchen, hier in dieser Welt einen Namen sich zu machen oder darzustellen, sind nur eine Schachfigur in Jesu Hand. So gewaltig, so mächtig ist Jesu Name. Also Jesus ist der höchste Name auf dieser Erde. Die Frage bleibt noch, was ist aber das Ergebnis dessen? Und das lesen wir in dem Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 22 und 23. Und alles hat er unter seinen Füßen getan und hat ihm Gesetz der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Was heißt das? Christus ist der einzige Gesetzgeber seiner Gemeinde. Kein König, kein Parlament hat das Recht, die Gemeinde Jesu Grenzen oder Gesetze zu verkünden. Jesus ist der Einzige, der das kann und darf. Also, wenn wir zum Beispiel, wir haben ja davon geredet, dass wir im März eine Taufe vollziehen werden. Wenn wir eine Taufe machen, so machen wir diese Taufe nicht aufgrund einer Autorität irgendwelcher Leute oder einen Bischofs, der uns eine Vollmacht erteilt, sondern wir taufen, weil Jesus es gesagt hat. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufen sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wenn wir aber zusammenkommen und das Brot brechen, so geschieht das nicht im Namen irgendwelchen Gesellschaften, sondern einzig und allein im Namen unseres Jesus Christus. Ja, auch wenn tatsächlich von dieser Kanzel Autoritäten auftreten und gute und große rhetorische Reden schwingen, so folgen wir auch diesen rhetorischen Gründen nicht, sondern wir folgen nur, weil Jesus die einzige Autorität hat. Und das ist sehr interessant und das ist für uns auch maßgebend. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Das ist verglichen wie mit unserem Haupt. Unser Kopf gibt Befehle in alle unsere Aktivitäten. Stellt euch mal vor, mein Kopf sagt tatsächlich, der Bauch will essen, aber meine Hände gehen, die greifen nicht nach einer Gabel oder nach einem Essen. Oder sie gehen auch nicht, die Füße gehen nicht zum Kühlschrank. Das funktioniert nicht. Also, nach dem gleichen Muster hat Gott Jesus über seine Gemeinde gesetzt. Die Gemeinde ist diejenige, die von Jesus aus regiert wird. Und das geschah, als Jesus diese Erde verließ. Jesus verlässt diese Erde und sitzt zu Rechten Gottes und ab diesem Moment ändert sich vieles. Zusammenschließend müssen wir Folgendes sagen. Seitdem Jesus zu Rechten Gottes sitzt, ist er der einzige Mittel zwischen Gott, Mittler zwischen Gott und Mensch. So lesen wir zum Beispiel in 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 3 bis 6. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unseren Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Also ganz klar, die Himmelfahrt ist nicht nur ein Ereignis, die Himmelfahrt ist ein Beweis, dass wir als seine Kinder einen Mittler haben in den Himmel. Aber das ist für mich auch eine Praxis. Wisst ihr, ich habe mir mal vorgestellt, ich denke mal, dass wir alle mal zu Behördengängen eingeladen waren oder mussten irgendwas beantragen oder irgendwas von der Behörde bekommen. Und das ist immer sehr gut, wenn da jemand ist, der sie kennt. Stimmt? Das ist so wunderbar. Ne? Versteht ihr? Wenn man jemanden kennt, der zum Chef eine Verbindung hat, der kann tatsächlich das, was ihr beantragen wollt, nicht unter allem legen, sondern auf den ersten Platz. Cool, ne? Sehr schön. Wenn wir jemanden haben, mit dem, der tatsächlich in der Lage ist, dass wir schneller eine Antwort bekommen. Und hier in den Himmel haben wir den Größten, der überhaupt in dieser Welt genannt werden kann. Wir haben da jetzt tatsächlich jemanden in den Himmel, der zu Rechten Gottes sitzt und uns in einer rechter Weise vertreten kann. Merken wir, wie wunderbar das ist, dass Jesus jetzt gegen den Himmel gefahren ist. Und dass er jetzt tatsächlich zu Rechten des Vaters sitzt. Aber dieses zu Rechten Sitzen ist für uns ein riesiges Privileg. Und dieses Privileg liegt darin, dass wir in seinen Namen ein Gebet sprechen sollen und sollten. Das ist unsere Praxis. Wir sollten wirklich unsere Gebete immer damit beginnen, dass Jesus verehrt werden soll. Ich habe mich gewundert, gerade beim Durchlesen der Apostelgeschichte, da stehen zwei große Gebete, die tatsächlich als Muster gelten. Und da eins möchte ich vor Augen malen. Paulus mit Silas, glaube ich, war da in Kapitel 16, ja, und den haben sie durchgepeitscht, also das war schon ziemlich heftig. Es hat nicht gereicht. Die haben den in den Kerker geschmissen, wo es also in die Mitte. Das hat auch noch nicht gereicht. Man hat seine Füße dann in Block gefesselt. Und mitten in der Nacht, da beginnen sie auf einmal Jesus groß zu machen. Und die Antwort war direkt. Die Gefängnisse wurden geöffnet und der Verantwortliche hat gesagt, naja, die sind jetzt alle weggelaufen. Merken wir, also wenn wir durch diese Himmelfahrt motiviert unsere Gebete im Namen Jesu richten, könnte möglich sein, dass die Antwort sehr prompt kommt. Der zweite Punkt ist ganz klar. Jesu Name ist höher als alle anderen Namen. Und wenn es uns bewusst wird, dass wenn wir Jesu Name anrufen, so rufen wir tatsächlich den höchsten Namen auf. Und es ist eine große Freude im Himmel, dass wir es tun. Also Jesu Gemeinde hat ein Haupt. Und dieses Haupt ist eindeutig Jesus Christus und kein anderer. Das möchte ich euch so heute mitteilen. Ich weiß, ich habe den Text heute nicht ausgeschöpft. Im Prinzip war der Text für mich eine Leiter, nachzuschauen, was geschah, als Jesus zum Vater ging. Ich habe also den Text ein bisschen missbraucht. Sowas sollte man nicht unbedingt tun. Missbraucht in dem Sinne, dass man, wenn man den Text liest, sollte man den Text auch auslegen. Aber dieser Text hat mich sehr motiviert, nachzugeben und nachzusehen, obwohl ich manche theologische Regeln natürlich gebrochen habe. Und nachzugucken, was geschah wirklich, als Jesus beim Vater zu Rechten Gottes angekommen ist. Das, denke ich mal, das macht uns Mut. Wenn wir unsere Gebete zu Gott richten, sind sie tatsächlich so, dass sie in eine Schublade nicht landen, sondern direkt zu Gottes Ohren kommen. Und das macht Mut. Das motiviert uns auch wirklich, unsere Gebete zu Jesus zu richten. Und dass diese Gebete tatsächlich bei Gott auch ankommen und dass sie zu seiner Zeit auch beantwortet werden. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass dein Sohn alles getan hat, damit wir als deine Kinder diese Ehre bekommen und dass er uns als deine Kinder in einer rechten Weise vertritt und unsere Bitten, aber auch unsere Sorgen einfach kennt und vor deinen Ohren bringt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass das uns Mut machen kann und Mut macht, immer wieder dich anzurufen, deinen Namen groß zu machen, dich zu ehren. Danke. Im Namen Jesu beugen wir uns vor dir. Amen.